Herzlichen Dank für die Einladung, heute die Perspektive der Pflege zu diesem sehr interessanten Thema bringen zu dürfen. Ja, die Bevölkerungsprognose hier einmal mehr dargestellt. Überalterung soll man ja nicht sagen, wir sprechen dann halt lieber von einer Unterjüngung. Warum habe ich Ihnen dieses Chart mitgebracht? Wir müssen uns schon klar werden darüber, bei allen Entwicklungen, dass wir am Sektor der Gesundheitsberufe und jedenfalls am Sektor der Pflegeberufe künftig auch weniger Personen in den Systemen zur Verfügung haben werden. Daher ist es ganz wichtig, dass wir uns gut überlegen, wie wir die Ressourcen dieser Berufsgruppe, dieser zentralen Berufsgruppe, und es gehören ja immerhin über 100.000 Personen an, ich spreche von ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, wie wir die künftig einsetzen werden, denn auch davon wird es künftig weniger geben, auch wenn sie über das 60. Lebensjahr hinaus arbeiten werden sollen und müssen. Die Familie, der Ort, wo wir bis dato unsere Versorgung, unsere Unterstützung gefunden haben, wenn wir mehr oder weniger leicht vorübergehend oder sehr schwer chronisch erkrankt oder pflegebedürftig sind. Unsere Versorgungsstrukturen, ja, ich muss es leider sagen, haben den modernen Entwicklungen bis dato noch nicht wirklich Rechnung getragen. In den Köpfen vieler Verantwortlicher ist doch noch in der Tat immer so das Bild der Großfamilie, wo es schon irgendein Familienmitglied geben wird, das Pflege leistet, und es ist eine Leistung und kein Kostenfaktor, dass Pflege übernimmt und das möglichst abgestimmt und individuell und möglichst kompetent. Nun, so ist es wohl nicht. Ich habe Ihnen hier auf diesem Chart eine Übersicht gebracht, was Pflege eigentlich bedeutet, und ich möchte Sie damit nicht langweilen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder vor Augen zu führen, was ist von dieser Berufsgruppe eigentlich für eine Leistung zu erwarten, nämlich über den ganzen Lebensbogen, in allen Settings, sei es von der Gesundheitsförderung, über die Kuration, über die Rehabilitation, über die Langzeitversorgung bis hin zur palliativen Versorgung. Und in welchen Handlungsebenen ist diese Berufsgruppe einzusetzen? Wir assoziieren sie ja meistens direkt im praktischen Handlungsfeld. Das soll und das muss so sein, aber ich denke, wir sollten uns künftig vermehrt überlegen, wie wir diese Berufsgruppe auch im gesellschaftspolitischen und jedenfalls im politischen Kontext einsetzen. Ich werde aus Zeitgründen nicht auf die einzelnen Bereiche hier oben on the top eingehen, aber es ist ein Überblick, was international jedenfalls aus Sicht der Gesundheits- und Krankenpflege in den verschiedenen Handlungsebenen, in den Versorgungsebenen geleistet wird, also nicht ausschließlich als verlängerter Arm der Medizin oder nicht ausschließlich in der Versorgung chronisch Kranker in der mobilen Pflege und Betreuung. Vielleicht jetzt noch einmal etwas griffiger dargestellt, also egal in welchem Setting, stationär, ambulant oder zu Hause, haben wir es zu tun mit chronischen Erkrankungen, mit Akuterkrankungen und mit Alters- und Lebensstil- bzw. behinderungsbedingten Einschränkungen, der sich die Gesundheits- und Krankenpflege jedenfalls im Sinne der Betroffenen zu widmen hat, im Sinne des Förderns, des Erhaltens, des Linderns, des Begleitens und des Unterstützens. Und es wurde heute schon angesprochen, die Demenz. Alle die, die diesbezüglich Erfahrung haben und dies auch beforschen, können bestätigen, die Situation, einen beispielsweise Dementen versorgen zu sollen, zu müssen, kann sehr einfach sein, kann sehr komplex sein. Es betrifft auch alle anderen pflegebedürftigen Umstände. Es ist jeweils verschieden, und genau da liegt die Herausforderung, wie stimme ich die individuelle Pflege auf den Betroffenen ab? Und dafür braucht es dementsprechende Qualifikation und dafür braucht es dementsprechende Ausbildung. Basis dafür ist das Berufsgesetz, das ja derzeit einer Reform zugeführt werden soll. Ich habe Ihnen hier mitgebracht, was ist jetzt schon möglich, nämlich in den beiden Bereichen der eigenverantwortlichen Tätigkeit, wo Gesundheits- und Krankenpflegepersonen den Pflegeprozess umsetzen, beziehungsweise im mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich jener § 15 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, der in der Praxis manchmal für große Diskussionen zwischen den Berufsgruppen sorgt. Und ich denke mir, wenn man sich anschaut, jetzt auf der Spalte mit § 14, wir haben hier ganz klar ersichtlich, dass wir jetzt schon Hausbesuche übernehmen können, dass jetzt schon Triage möglich ist, Case- und Care-Management sowieso und dass die Handlung, die Routinehandlung, die Kontrolle von Vitalparameter sowieso ein Ding ist, das man jedenfalls in der Umsetzung mit dem Pflegeprozess braucht. Die mitverantwortlichen Tätigkeiten in der medizinischen Versorgungsleistung mit zu übernehmen, ist nicht die Aufwertung der Berufsgruppe. Sie ist ein Teil des Tuns, das ohnehin in der Praxis mehr oder weniger schon stattfindet. Das, was wir künftig brauchen, das sind handlungskompetente Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen hier den Menschen das zur Verfügung stellen, was sie individuell brauchen. Natürlich haben wir diese Handlungen und diese Tätigkeiten auf der abstrakten, auf der wissenschaftlichen Ebene zu reflektieren. Denn dieses Zitat von Clark und Lang aus dem Jahr 1992, das ich Ihnen aus Amerika mitgebracht habe, das den einen oder anderen hier im Saal vielleicht bekannt ist, zeigt ganz klar, dass wir uns jedenfalls auch dem Forschungsfeld der Pflegeversorgungsforschung widmen müssen, wenn wir künftig mit den Herausforderungen, die wir demografisch bedingt zu bewältigen haben, gut begegnen wollen. Denn es geht immer darum, wie werden die Menschen mit ihren Einschränkungen, mit ihren krankheitsbedingten Defiziten, wie bewältigen sie den Alltag? Das ist der Ansatz der Pflege, den sie gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberufen und jedenfalls mit den Ärzten und Ärztinnen gut umsetzen können. Sehr sichtbar, wie sinnvoll es ist, genau jenen Ansatz zu nutzen, merkt man ganz aktuell bei der Gutachtertätigkeit im Rahmen der Pflegegeldeinstufung. Denn ja, wir müssen auch mit unseren finanziellen Ressourcen dementsprechend umgehen, dass die Menschen das bekommen an Unterstützung, auch an pekuniärer Unterstützung, was sie in der Tat brauchen. Vielleicht auch der Vollständigkeit halber die verschiedenen Handlungsebenen der politischen Verantwortungen. Wir haben oben an der Spitze die Abstraktion in der Tat und unten natürlich den breiten Sockel, jene Mühen der Ebenen, die wir derzeit in den zahlreichen Gesprächen in der Erfüllung der 15a-Vereinbarungen und der damit verbundenen Zielsteuerungen zu führen haben. Aber das brauchen wir auch, denn wir haben ein Verteilungsproblem. Ein Verteilungsproblem in der Form, dass wir nicht genau wissen und uns besser orientieren müssen, wer macht was, damit die Menschen in Zukunft sehr klar erkennen können, beziehungsweise damit die Gesundheitsberufe sehr klar sich koordinieren können, welches Wissen muss ich wann, beziehungsweise kann ich wann den Menschen zur Verfügung stellen. Wo für die Betroffenen gibt es welche Leistung? Wir können das nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip austeilen. Wie transparent ist das Angebot? Das bedeutet auch, dass sich Gesundheits- und Krankenpflege einer Qualitätssicherung zu unterziehen hat. Und zwar nicht nur über das Ablegen von Qualifikationen, sondern auch im Sinne dessen, dass es seine Qualifikationen transparent in Form einer Berufsliste zugänglich macht für den Dialog innerhalb der Gesundheitsberufe, allerdings auch für die Patienten, für die Pflegebedürftigen und deren Angehörige, damit hier eine informierte Entscheidung getroffen werden kann. Ganz konkrete Ansätze habe ich Ihnen hier mitgebracht, dass man künftig die Versorgungsaufträge besser formulieren muss. Und auch wenn Primärversorgung für manche Ärzte und Ärztinnen ein sehr kritischer Begriff ist, so werden wir uns jedenfalls in der Primärversorgung besser überlegen müssen, wie wir die Kompetenz der Gesundheits- und Krankenpflege mit einbinden. Es gibt hier viele Ressourcen, die bis dato ungenutzt sind, die in unseren Köpfen gebunden sind an bestimmte Versorgungssettings. Wir brauchen aber künftig auch, um eine gute Versorgungsleistung den Menschen zu geben, jedenfalls in der Routineunterstützung, jedenfalls in bestimmten Monitoringleistungen und vieles mehr, wenn wir die Ressource der Gesundheits- und Krankenpflege mit einbeziehen. Und wir haben beispielsweise für die Nurse Practitioner keinen definierten Versorgungsauftrag. Wir bilden die seit 2008 aus. Es gibt derzeit etwa 300 ausgebildete Nurse Practitioner, die wir europaweit und jedenfalls in Amerika einsetzen, die dort eingesetzt werden, die ein klar definiertes Handlungsspektrum haben, gemeinsam mit den Ärzten und Ärztinnen. Und wir brauchen das hier in Österreich jedenfalls. Verbunden damit ist natürlich eine dementsprechende Ausbildungsreform. Und verbunden damit sind natürlich dotierte Leistungskataloge, damit hier auch alle Gesundheitsberufe von ihrer Leistung auch leben können. Denn Pflege ist keine mildtätige weibliche Eigenschaft. Wir brauchen den Einsatz moderner Technologien. Und zwar nicht nur in Form des Pflegeroboters und in Form von Ersatz von Hebeleistungen beispielsweise, sondern auch moderne Kommunikationstechnologien. Wir skypen mit unseren Verwandten, die sich irgendwo im Ausland befinden, aber ich denke mir, es ist durchaus möglich, diese Technologien auch im Dialog mit den Gesundheitsberufen einzusetzen. Und ältere Menschen werden durchaus bereit, mit der dementsprechenden Unterstützung auch diese Kommunikationsform anzunehmen. Wir haben vorhin gehört, die Schenkelhalsfrakturen, die haben natürlich einen pathophysiologischen Grund, aber sie haben auch ihre Ursache in einer nicht barrierefreien Umgebung beispielsweise. Und das sollte man sich vielleicht auch einmal näher ansehen, dass man vielleicht ab einem bestimmten Lebensalter hier Leistungen zur Verfügung stellt, wie man seine Umgebung barrierefreier und besser gestalten kann. Und man muss auch andere Wohnformen finden. Die Alters-WG oder Menschen, die in irgendeiner sehr schönen, aber sehr entlegenen Gegend alleine als Überbleibsel ihrer großen Familie in einem viel zu großen Haus wohnen. Was kann man hier für Möglichkeiten schaffen, dass diese Menschen nicht in die Langzeitpflegeeinrichtung wechseln müssen oder dass diese Menschen schlicht und ergreifend nicht verwahrlosen? Denn auch diesen Phänomenen begegnen wir jedenfalls in der Qualitätssicherung in der Hauskrankenpflege. Da gibt es ja ein Projekt, das das anschaut. Es steht hier Gesundheitsförderung. Einmal mehr, es muss über den gesunden Apfel und die 10 Kniebeugen am Tag hinausgehen und über den Besuch des Fitnesscenters. Es ist auch, der chronisch erkrankte Mensch hat gesunde Anteile und die gilt es zu fördern und die gilt es zu unterstützen. Eben ressourcenbezogen und natürlich Bildung, Gesundheitskompetenz, das sind diese Parameter, die denen wir in dieser Diskussion immer wieder begegnen, aber Die Gesundheitskompetenz gilt es ein Leben lang weiterzuentwickeln, denn wir entwickeln ja alles weiter und warum nicht auch das? Ich würde mir wünschen, dass dieses Bild, das sehr schön zeigt, wie Fachkompetenz nicht zielorientiert genutzt wird, sich vielleicht in so ein Bild in unseren Köpfen verwandelt und jedenfalls in den Köpfen der Entscheidungsträger, die gerade über die Novelle unseres Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes brüten. Denn Sie kennen vielleicht das Zitat, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich darf meinen kurzen Ausführungen damit schließen, Pflege ist nicht alles, aber ohne Pflege ist alles nichts. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.